Und Jesus sagt, ich stelle mir das vor mit vielen Tränen in den Augen, ich habe dich nie gekannt. Ist das ein Hammer? Da kommt jemand und sagt, ich habe doch einen Pokal, ich habe doch was gereicht. Und Jesus sagt, die Kategorie, die da drauf steht, die kenne ich nicht. Der ist nicht von mir, der Pokal. Entsetzlich. Auch als Kind habe ich das schon gehabt, wenn ich mir dann so ganz schlimme Sachen vorgestellt habe, ist mir richtig schlecht geworden. Und die Vorstellung, diesen Moment zu erleben, das macht mir schlecht. Jetzt wäre Gott nicht der Gott, den ich kenne, wenn er das dem Zufall überlassen würde. Wenn er sagen würde, es kommt auf eine ganz bestimmte Kategorie an, es kommt auf ein ganz bestimmtes Leben an, aber ich sage dir jetzt nicht, welches es ist. Wir machen so ein bisschen Monte Carlo Methode. Ja, es ist Zufall. Probier es aus und am Ende wirst du sehen, was rauskommt. Wenn Gott so wäre, dann würde er mit unserem Leben spielen. Und so ist Gott nicht. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass Gott uns auch genügend Hinweise gibt, dass wir erkennen können, dass wir sehen können, um welche Kategorie es geht. Dass wir sehen können, um welchen Pokal geht es denn hier eigentlich. Und ich bin sehr begeistert davon, dass die Bibel oft sehr schöne Strukturen hat und sehr damit hilft. Deswegen war ich auch davon überzeugt und bin davon überzeugt, dass Jesus uns, wenn er mit der Bergpredigt mit diesem Gedanken kurz vor Schluss kommt, dass er uns in der Bergpredigt auch zeigt, worum es wirklich geht. Dass er uns in der Bergpredigt die Beschreibung gibt, wo er sagt, darum geht's. Das ist die Kategorie, die ich meine. Deswegen ist es gut, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Ich möchte mit euch einen ganz kurzen Flug über die Bergpredigt machen, dass wir nur einfach ganz kurz mal die Überschriften anschauen, was kommt drin vor. Das sind 3 Kapitel, es ist nicht ganz so dramatisch. Es hilft euch, wenn ihr die Bibel auf dem Schoß liegen habt. Kapitel 5, Matthäus 5, beginnt es mit den Seligpreisungen. Dann kommt diese Aussage zu Salz und Licht. Und dann kommt ein Abschnitt über das Gesetz. Da geht es darum, welche Stellung hat Jesus zum Gesetz? Er führt Beispiele an vom Töten, vom Ehebrechen, vom Schwören, vom Vergelten, von der Feindesliebe. Das ist Kapitel 5, wo Jesus eigentlich dann sagt, das ist der eigentliche Sinn des Gesetzes in diesen Beispielen. Kapitel 6, da geht es um das Thema Herzensfrömmigkeit, sage ich mal. Fängt an in Kapitel 6 mit dem Almosen geben. Dann kommt das Beten, dann kommt das Fasten, dann kommt das Thema Schätze sammeln und Sorgen. Und Jesus zeigt hier, es geht nicht um irgendwelche religiösen Werke, es geht darum, wo dein Herz dabei ist. Kapitel 7 fängt an mit dem Thema Richtgeist, dieser ganz bekannte Text mit Splitter und Balken. Und dann geht es weiter mit der Gebetserhörung, vom Tun des göttlichen Willens, da haben wir gerade ein Stück gelesen, und dann kommt dieses Gleichnis, dieses Beispiel vom Hausbau. Ja, also der größte Teil der Bergpredigt besteht aus Beispielen, wo Jesus sagt, gerade beim Gesetz sagt er, führt er einige Beispiele an, bei dem Leben von Herzen führt er ein paar Beispiele an. Eigentlich besteht die Bergpredigt fast nur aus Beispielen. Was da ein bisschen aus dem Rahmen fällt, das sind die Seligpreisungen. Die Seligpreisungen zu Anfang, die wirken wie so eine Art Präambel vor der Bergpredigt. Ich arbeite übrigens bei der Bahn, habt ihr vielleicht auf dem Bild schon gesehen. Das war kein Zufall. Und bin da beschäftigt im Bereich der Lastenhefterstellung und Zulassung, europäische Zulassung und solche Geschichten. Und unser Hauptlastenheft, wo drin beschrieben steht, wie das Gesamtsystem, die Gesamtsicherheit im Bahnverkehr in Deutschland, wie die funktionieren soll, das besteht aus lauter Beispielen. Das nennt sich BTSF, betrieblich-technische Systemfunktion. Dieses Lastenheft besteht aus lauter Beispielen, wo drin steht, wie soll es funktionieren. So ähnlich ist die Bergpredigt auch. Oder unser Lastenheft ist so ähnlich wie die Bergpredigt, die war ja vorher da. Aber die Seligpreisungen habe ich mir daraufhin genauer angeschaut. Und das möchte ich mit euch heute auch tun. Ich habe, ohne die Spannung auch zerstören zu wollen, ich habe das mal ein bisschen auf kleine Zettel geschrieben. Ich lasse die hier mal, ich weiß nicht, ob die reichen. Die sind teilweise ein bisschen schief kopiert, da ist was beim Kopieren was schief gegangen, aber der Inhalt bleibt drauf. Das ist einfach ein bisschen eine Gedankenstütze, damit ihr euch nicht verirrt. Ich hätte sonst eine Tafel gebraucht und hätte eine Tafel geschrieben. Das ist ein bisschen einfacher dann. Ja, die Bergpredigt. Ich lese mal Matthäus 5. Die fängt zwar erst ab Vers 3 an, die Seligpreisung, aber ich lese mal ab Vers 1. Matthäus 5. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Jetzt kommt die erste Seligpreisung. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Man hört hier meistens auf bei den Seligpreisungen, aber ich lese nochmal die nächsten zwei Verse mit, weil die auch noch irgendwie dazugehören. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Die Seligpreisung. Nur gerade gesehen, dass hinter meinem Kopf was passiert. Sehr schön, danke. Ja. Ich weiß, kann mich noch erinnern, als ich in der Schule war, hatte ich einen Englischlehrer, mit dem ich ziemlich oft kollidiert bin. Und der hat mal, wie ich jetzt weiß oder jetzt schon länger weiß, in großer, großer Unkenntnis gepoltert und hat mal gesagt, ja, selig sind die geistlich Armen, weil irgendjemand eine blöde Antwort gegeben hatte. Wir merken, wir wissen, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um die geistige Armut, wenn wir mit der ersten Seligpreisung anfangen. Diese Einsicht, geistlich arm zu sein, das scheint bei den Seligpreisungen die Tür zu sein. Das scheint die Tür zu sein, um in diesen Gedanken Gottes, in dieses Erlösungsverständnis Gottes reinzukommen. Wir werden alle in verschiedenen Familien groß oder sind groß geworden. Wir haben alles, unser Leben ist voller unterschiedlicher Erfahrungen. Unsere Werte, die wir in unserem Leben haben, die wir mit uns rumtragen, sind oft ganz, ganz unterschiedlich. Und Gott sagt jetzt hier, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig sind die, die merken, dass sie von dem, was sie mitbringen, nichts aufzuweisen haben. Egal wie schön die Pokale aussehen. Das, was wir mitbringen, ist vor Gott erstmal arm. Und Gott sagt, glückselig bist du, wenn du das einsiehst. Glückselig bist du, wenn du einsiehst, dass Gott einen ganz anderen Maßstab hat. Dass Gott viel größer ist, viel wunderbarer, viel besser, als ich mir vorstellen kann. Wenn du davor stehen bleibst und sagst, im Vergleich zu dir bin ich arm. Bin ich wirklich arm. Und Jesus sagt, glückselig sind die, die das einsehen. Interessant ist auch, dass Jesus in diesem glücklich oder glückselig, dass da auch drin steckt, dass Gott unser Glück möchte. Dass Gott möchte, dass wir glücklich sind. Ja, das ist der erste Schritt. Sich bewusst zu sein, ich kann vor Gott, vor Gottes Realität, die eigentliche Realität ist, alles andere, was wir erleben, sind eigentlich Scheinrealitäten. Vor Gottes Realität, vor dem, der diese Welt geschaffen hat, bin ich arm. Wenn ich das einsehe, wenn ich das erlebe, dann kommen wir zu der nächsten Seligpreisung. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Wenn ich diesen Schritt in diese Tür zu Gott hin mache, über die Einsicht meiner eigentlichen Armut, dann ist der nächste Schritt, der gut ist. Glückselig ist der ihn geht, der ihn erlebt, der nicht in dem ersten Schritt stecken bleibt. Glückselig sind die darüber traurig werden, über das, was sie in ihrem Leben verbockt haben, wo sie gegen Gott gehandelt haben. Glückselig sind die, die diese Trauer empfinden, die diese Trauer erleben, die traurig sind über das Leiden, was sie vielleicht anderen zugefügt haben, sich vielleicht auch selbst zugefügt haben. Glückselig sind die, die darüber traurig sind, denn sie werden getröstet. Und die Trauer, die meint wirklich diese Trauer über das, was ich gegen Gott getan habe. Wenn ich selber wirklich darüber traurig bin, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ich erlebt habe, dass ich Mist gebaut habe, dass mein Handeln mir selbst und anderen Schaden zufügt, wie beeinflusst das mein Verhältnis zu meinen Mitmenschen? Wie gehe ich mit denen um, bei denen ich dann merke, oh, Mist gebaut. War vielleicht nicht ich, war ein anderer. Die Seligpreisung ging so weiter, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Diese aufrichtige Traurigkeit über das, wo ich merke, du hast selber daneben gelegen, führt mich zur Sanftmut gegenüber denen, die um mich herum sind. Die helfen mir, andere so anzunehmen, wie ich selber vielleicht angenommen werden möchte, über sie so zu empfinden. Ich kann meine Mitmenschen nicht ausklammern, wenn ich mich auf dem Weg zu Gott befinde. Wenn ich vor Gott Trauer empfinde über das, was ich getan habe, kann ich nicht meinen Mitmenschen ausklammern. Ich kann nicht für mich alleine irgendwie fromm sein und meine Nachbarn vergessen. Das geht nicht. Glückselig, Vers 6, sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Wenn ich wirklich traurig darüber bin, was passiert ist in meinem Leben, ist es nicht Gottes Wille, dass ich da stehen bleibe. Gottes Ziel ist ja nicht Traurigkeit. Gottes Ziel mit uns ist ja Glück. Es ist nicht sein Ziel, dass wir in dieser Trauer verhaften, sondern er möchte uns diesen Hunger nach Gerechtigkeit schicken, dass wir uns wirklich danach sehnen. Interessant ist hier, dass hier steht Hungern und Dürsten. Das sind so zwei sehr intensive Erlebnisse, die wir haben können in unserem Leben. Und richtig Hunger und Durst, also richtig was Lebenserhaltendes, mich so danach zu sehnen nach Gerechtigkeit, das ist ein wichtiger weiterer Schritt aus dieser Traurigkeit heraus. Und wenn wir diesen Schritt gehen, dann wird diese Traurigkeit uns zum Segen werden. Hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, wirklich sich danach zu sehnen, verändert zu werden. Nicht mehr so zu sein, wie man war. Selig sind die Barmherzigen. Wir merken, dass es hier gegenüber der Sanftmut eine Steigerung gibt. Sanftmütig, das ist erstmal mein Empfinden, dass ich über eine Sache, über einen Menschen, dass ich da sanftmütig empfinden kann. Barmherzigkeit ist schon eher eine Reaktion, dass ich barmherzig reagiere, dass ich mit denen, die um mich herum sind, barmherzig umgehe. Das ist ein Umgang. Und so wie wir nicht in der Trauer verharren sollen, sondern uns eher sehen sollen nach dem, dass sich was ändert, so sollen wir auch nicht in der Sanftmut stecken bleiben, aber unsere Reaktion passt nicht dazu. Deswegen ist die Barmherzigkeit ein richtiger, folgender Schritt auf diesem Weg. Und mit der nächsten Seligpreisung: Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Merken wir, dass Gott diesen Weg mit uns weitergehen will. Über die Traurigkeit, über unsere Sünde, die Sehnsucht wirklich nach Gerechtigkeit, dass Gott uns wirklich sagt, ich möchte dir ein reines Herz geben. Wir haben heute in der Lektion noch darüber gesprochen, dass Gott durch seinen Geist uns erneuert, neues Leben durch Wasser und Geist, dass Gott wirklich sagt, ich mache dir ein neues Herz, dass du verändert wirst, tatsächlich verändert wirst. Du ziehst nicht nur irgendein Mäntelchen an, du sollst tatsächlich verändert werden von innen, das Herz, viel weiter rein geht's nicht. Gott ist der, der verändert. Und Gott ist der, der auf unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit wirklich antwortet. Interessant finde ich hier sehr, dass hier steht, denn sie werden Gott schauen. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Text aus 2. Korinther 3, Vers 18. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Dass es wirklich darum geht, hier wird was, hier verändert sich was. Wir werden verändert. Unser Leben wird wirklich verändert. Glückselig sind die Friedfertigen, oder wie Luther geschrieben hat, die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wir wachsen in der Aktivität. Wir sind über die Sanftmut gekommen, über unser Empfinden, über barmherzige Reaktionen, zu wirklich aktiv auf andere Menschen zugehen, Frieden zu stiften. Nicht zu warten, bis jemand kommt, sondern Friedensstifter zu sein, den Frieden, den wir bei Gott erleben, weiterzugeben, weiterzubringen. Und nun der Vers 10, die achte Seligpreisung. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die beiden anderen Verse, Vers 11 und Vers 12, ist eigentlich der gleiche Gedanke. Da geht es auch um das Thema Verfolgen. Auch das Glücklichsein oder Jubeln und Preisen. Interessant, wir werden noch darauf kommen, dass diese letzte Seligpreisung verdreifacht wird, mit anderen Worten. Ihr habt schon gemerkt, wir sind jetzt recht schnell durchgegangen. Es ist manches zu sagen zu den Seligpreisungen. Ich habe das hier auch auf den Zettel da mit aufgeschrieben. Das eine, was ich ganz spannend finde, das ist, dass die erste und die achte Seligpreisung genau die gleiche Begründung haben. Bei der ersten heißt es, selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und bei der achten heißt es das auch. Glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das finde ich sehr spannend, dass für die erste Seligpreisung, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich die Tür. Das ist die Tür in diesen Gedanken Gottes, in diese Welt Gottes, in diesen Maßstab Gottes, dass die Begründung die gleiche ist wie am Ende. Denn ihrer ist das Himmelreich. Das wird doch unterstützt dadurch, dass diese beiden Seligpreisungen die einzigen sind, wo es heißt, ist. Da ist das schon da. Bei den anderen heißt es, sie werden getröstet werden, sie werden gesättigt werden, sie werden Gott schauen. Sie werden das Land erben, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren, denn sie werden Gottes Söhne heißen. Bei der ersten und der achten heißt es, denn ihrer ist das Himmelreich. diese, ich finde immer Struktur sehr schön in der Bibel. Und Struktur macht aber nur Sinn, wenn sie uns hilft, diesen Text zu verstehen. Struktur ist nie Selbstzweck. Das ist nie da, um irgendwelche theologischen Absonderungen zu haben. Es geht immer darum, können wir den Text dadurch besser verstehen. Und dass diese beiden Seligpreisungen die gleiche Begründung haben, zeigt für mich, dass wenn wir uns auf diesen Weg Gottes machen, ehrlichen Herzens, wenn wir in diese Tür eintreten, dann sind wir bei Gott, wir sind auf dem Weg. Es ist nicht so, dass Gott sagt, du musst hier noch ein paar Stufen erklommen haben, bis ich dich annehmen kann. Wenn wir ehrlichen Herzens uns auf diesen Weg machen, dann sagen die Seligpreisungen, denn ihre ist das Himmelreich. Also haben diese Seligpreisungen diesen Gedanken der Gleichheit. Der Gleichheit. Es ist nicht eine Leistung, die du vollbringen musst, sondern du öffnest dein Herz ganz Gott. Ein anderer Gedanke, den haben wir jetzt beim Durchgehen schon gemerkt, es ist natürlich so, dass wir in den Seligpreisungen auch ein Wachstum haben. Wir wachsen, wir haben eigentlich zwei verschiedene Säulen. Ich habe das auf dem Zettelchen da mal mit rosa und mit blau markiert. Wir haben auf der einen Seite die Säule zu Gott hin. Wir haben diesen Punkt, wir sind traurig über unsere Sünde. Auf dieser Basis, ich muss da unten anfangen, nicht oben. Ich habe es nur andersrum aufgeschrieben. Wir sind traurig über unsere Sünde. Wir beginnen uns zu sehnen nach Gerechtigkeit. Und Gott schenkt uns ein reines Herz. Das ist dieser Weg, den wir auf den Weg zu Gott zurücklegen. Dass wir Gott näher kommen. Über diese Traurigkeit, über diese Sehnsucht. Über das, was der Heilige Geist letztlich in unserem Leben bewegt. Dass er uns auch ein reines Herz schenkt. Deswegen haben wir in diesem Wachstum eben auch diese Freude drin, es bleibt nicht so, wie es ist. Gott ist ja wirklich nicht der, der sagt, irgendwie Hokus Pokus und alles ist gut. Wir dürfen wachsen. Der andere Aspekt, unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen, da haben wir dieses Wachstum drin von Sanftmut, was eher unser Empfinden ist, über Barmherzigkeit, wo wir barmherzig reagieren, zu wirklich aktivem Frieden stiften. Auch da ist Wachstum enthalten. Wir dürfen wachsen. Und ein dritter Gedanke, neben der Gleichheit und dem Wachstum, das ist das Thema Verzahnung. Es ist nicht erst abgehandelt, hier sitzt, das geht an dein Verhältnis zu Gott an, und das hier, das ist dann die andere Übung für den Nächsten. Es geht immer wie ein Zahnrad oder wie zwei Zahnräder ineinander. Wir können nicht sagen, Mensch, ich kümmere mich jetzt ganz um Gott und komme Gott ganz, ganz nahe und um dich kümmere ich mich später. Das ist nicht die Aussage von den Seligpreisungen. Deswegen sind die so verzahnt, dass wir in der Trauer über unsere Sünde, dass wir Sanftmut erleben, dass wir sanftmütiger, dass Gottes Geist uns sanftmütiger machen will, dass wir uns danach sehnen, Gott ähnlicher zu werden, nach seiner Gerechtigkeit sehen und dass wir barmherzig werden im Umgang und dass wir wirklich das nicht trennen können. Deswegen ist es eigentlich genau das, was Gott sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit aller deiner Kraft, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sehen dieses größte Gebot in den Seligpreisungen drin. Gott sagt, entscheide dich für die Liebe zu mir und entscheide dich für die Liebe zum Nächsten. Das ist eins. Was mache ich damit? Das ist ja erstmal jetzt ein schönes Gedankengebäude. Wie gehen wir damit um? Wir haben vorhin angefangen mit diesem ganz dramatischen Text in Matthäus 7. Wofür strengen wir uns an? Was ist worum wir uns kümmern in unserem Leben? wo helfen uns die Seligpreisung dabei, das zu entscheiden? Wenn wir diese Seligpreisung anschauen, dann ist das wohl der Weg, den unser Herz nimmt. Über den Einstieg, dass wir wirklich merken, ich kann nichts mitbringen. Ich stehe hier komplett leer. Ich habe keinen Bonus, den ich irgendwo mit einwerfen kann. Ich stehe komplett leer vor dir, Gott. Und er legt uns jetzt vor, wo möchtest du, dass dein Herz hingeht? In welcher Kategorie möchtest du am Ende vor mir stehen? Möchtest du die Kategorie haben, schönste Sabbatkleidung? Möchtest du die Kategorie haben, buntestes Lektionsheft? Möchtest du die Kategorie haben, größte Übereinstimmung mit der Welt oder kleinste Übereinstimmung mit der Welt? Möchtest du die Kategorie haben, meiste Missionseinsätze? Die Kategorie am längsten auf der Gemeindeliste? Möchtest du die Kategorie haben, Predigten gehalten? Gott sagt, es geht um was anderes. Und wir sind auch durch Satan so leicht ablenkbar, dass wir uns um irgendwelche Scheinkategorien kümmern. Und nicht um das, was Gott uns hier sagt, dass wir uns aus der Werkstatt Gottes, wo er unser Herz behandelt, dass wir uns da rausbegeben und irgendwelche anderen Sachen tun. Wie gehen wir vor? Lasst uns Zeit nehmen, diese Gedanken, die Gott mit unserem Leben vorhat, wirklich ihm im Gebet vorzulegen. Diese Zeit wird sich niemals von selbst ergeben. Wenn wir uns diese Zeit nicht vornehmen, wenn wir uns nicht einplanen, dann wird immer was anderes los sein. Es wird und auch wichtige Sachen. Und es können durchaus auch Sachen in der Gemeinde sein. Nehmt euch Zeit. Reserviert euch diese Zeit, um ganz persönlich mit eurem Herz, mit eurem Leben vor Gott zu kommen. Und euch daran zu spiegeln, was Jesus uns hier sagt, worauf es ankommt. Dass Jesus sagt uns hier, was in den Seligpreisungen steht. Um diese Kategorie geht es. Das entscheidet, ob ich dir am Ende sage, ich habe dich gekannt oder ich habe dich nicht gekannt. Gott ist fair. Gott möchte nicht einen sagen, ich habe dich nicht gekannt. Und deswegen gibt er uns auch sein Wort. Und er hat uns gesagt, es ist gut, dass ich weggehe, weil mein Geist kommt, der euch darin leiten wird. In alle Wahrheit wird er euch leiten. Und er wird euch nicht nur in Wahrheit leiten, heißt nicht nur irgendwie schlau machen, sondern in Wahrheit leiten heißt, diese Wahrheit soll Gegenstand von euch werden. Es gibt so ein, im Neuen Testament im Griechischen zwei Worte für Erkenntnis. Das, im Deutschen heißt es immer Erkenntnis, aber im Griechischen gibt es zwei unterschiedliche Worte. Das eine ist Gnosis, das andere ist Epignosis. Und ich bin zwar kein Theologe, aber habe in so einem Wörterbuch gelesen, dass Epignosis bedeutet, also Gnosis ist einfach das Wissen, das Verstehen, aber Epignosis bedeutet, dass das, was du verstehst, dass das den Verstehenden durchdringt, dass das Teil von ihm wird. Und das hat der Heilige Geist mit uns vor. Dass wir uns vor ihm bringen, dass wir sein Wort lesen. Sein Wort ist so reich und hat so viel mit uns ganz persönlich zu tun und will uns davor schützen, dass wir in der falschen Kategorie laufen, in einer Kategorie, die Gott vielleicht gar nicht kennt. Ich wünsche euch ganz viel Segen damit umzugehen. Wenn ich wieder mal kommen werde, dann werde ich hier anknüpfen, denn es gibt eine ganz interessante Parallele im Matthäus-Evangelium, praktisch das Gegenbild zu den Seligpreisungen, ihr könnt ja schon mal, wenn ihr Lust habt, lesen, Matthäus 25, die Wehe, die haben, wenn man es genau anschaut, genau die gleiche Struktur wie die Seligpreisungen. Gleiche Anzahl, gleiches Thema, nur andersrum. Ja, ich wünsche euch ganz viel Segen damit, mit Gott umzugehen, euch diese Zeit zu nehmen und euer Leben ganz ehrlich mit diesen Seligpreisungen vor Gott zu legen. Selig sind die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Wir haben den Gedanken der Gleichheit, des Wachstums und der Verzahnung. Ganz viel Segen für euch. Schaut, dass ihr in Gottes Kategorie lauft. Ich wünsche euch viel Segen damit. Amen.